Hallo Juliane.
Hallo. Genau.
Also, im Studio hier bei uns im Radio OKJ ist die Juliane. Du kommst vom 1000 Taten e.V. hierher. Was ist denn das für ein Verein?
Der 1000 Taten Verein ist ein Verein, der bürgerschaftliches Engagement in Jena fördert. Das heißt, wir suchen für unsere Projekte in ganz Jena und teilweise auch Umgebung Ehrenamtliche, die den Familien in Jena oder auch zum Beispiel Senioren und älteren Menschen Zeit schenken und einfach für sie da sind und mit ihnen Zeit verbringen.
Ein sozialer Verein sozusagen.
Ein sozialer Verein, ja.
Was ist da genau deine Aufgabe?
Ich bin zuständig für ein Projekt von den 5 bzw. 6 Projekten, die es gerade gibt. Und das ist das Projekt Co-Pilot und Leihgroßeltern. Und da geht es darum, dass die Ehrenamtlichen mit Kindern und für Kinder Freizeit gestalten und eine Patenschaft übernehmen für ein Kind, was in Jena wohnt und einfach ein bisschen extra Aufmerksamkeit brauchen könnte.
Du selber machst das ja auch ehrenamtlich.
Genau.
Ja, die Tätigkeit. Warum? Wie kommt man dazu?
Also ich bin tatsächlich ehrenamtlich in die Projektleitung auch reingerutscht neben dem Studium. Ich habe soziale Arbeit studiert und dachte mir dann so, naja, nebenbei ein bisschen Zeit war, kann man doch mal noch ein bisschen in die Praxis reinschnuppern und ein bisschen auch was Praktisches machen, jetzt nicht nur die Texte fürs Seminar lesen und so weiter. Und dann war das irgendwann mal ausgeschrieben, dass eine neue Projektleitung gesucht wird. Und dann wurde ich genommen und dann habe ich mich da reingefuchst und dann habe ich das jetzt ganz viele Jahre ehrenamtlich geleitet. Und das ist einfach ein super schönes Projekt. Es gibt so tolle Tandems und Patenschaften, die einfach auch schon jahrelang laufen, wo richtig Freundschaften auch entstanden sind. Ich habe eine Omi, die ist richtig Paten-Omi geworden. Das ist einfach toll zu hören, wenn das so richtig gut miteinander funktioniert. Gesucht und gefunden hört man tatsächlich öfter mal.
Das heißt also sehr, sehr viel Ehrenamt im sozialen Bereich. Hat die Stadt Jena das wirklich so nötig? Also du hast jetzt den Einblick, dass du hast gesagt, Kinder vor allen Dingen betreut werden, aber auch ältere Menschen. Das heißt also, es ist Bedarf da.
Ja, es ist definitiv Bedarf da. Also bei uns im Projekt, jetzt für die Co-Piloten und Leihgroßeltern, auf jeden Fall. Also wir haben immer viel mehr Familien, die sich das wünschen würden für ihre Kinder, als dass ich Ehrenamtliche irgendwie akquirieren kann. Es ist immer viel zu wenig. Die dabei sind und schon lange dabei sind, die sind richtig gut dabei. Also da haben wir richtige Glücksgriffe auch getan. Aber an die Leute ranzukommen, ist tatsächlich auch so eine kleine Herausforderung. Gerade wenn ich, also ich hatte von 18 bis 80 schon alles dabei an Ehrenamtlichen. So klassisch irgendwie die Studenten, die halt neben dem Studium auch was machen wollen. Dann aber auch die Mit-40er, sage ich mal, die halt irgendwie neben dem Vollzeitjob noch nicht ganz ausgelastet sind und gern noch einen Beitrag fürs Allgemeinwohl leisten möchten. Oder dann halt wirklich die Rentner, die sagen, ach je, bin jetzt Rentner und weiß gar nicht, wohin mit meiner Zeit. Hab vielleicht keine eigenen Enkel vor Ort, hab da nicht ein Kind, mit dem ich Zeit zusammen verbringen kann. Also da ist wirklich alles dabei und es sind aber immer viel zu wenig. Also die Familienanfragen sind wesentlich höher als die Ehrenamtlichen, die wir da vermitteln können. Und das betrifft die anderen Projekte an vielen Stellen genauso. Also auch für diese Seniorenanfragen jetzt für den klassischen Seniorenbesuchsdienst oder auch die Paten für Demenz, da sind tendenziell immer mehr Senioren, die anfragen und sagen, sie würden sich jemanden wünschen, als dass wir Ehrenamtliche zur Verfügung haben. Wir geben uns natürlich Mühe und gucken an allen Ecken und Kanten, wie zum Beispiel jetzt hier im Radio, wo man vielleicht jemanden finden kann. Aber es ist schon durchaus schwierig, an die Leute ranzukommen.
Wo wende ich mich denn jetzt hin, wenn ich Lust habe, ein Co-Pilot oder eine Leihoma zu werden?
Genau, wenn ihr Lust habt, euch zu engagieren und in der Freizeit mit einem Kind zu verbringen, dann meldet ihr euch beim 1000 Taten Verein. Wir sitzen in der Neugasse 19, das ist im Zentrum sehr, sehr zentral und ihr könnt euch entweder telefonisch melden oder auch gerne eine E-Mail schreiben an copilot@1000taten.de. Und dann schreibt ihr uns einfach, wir haben das im Radio gehört und hätten Interesse, uns zu engagieren. Und dann melden wir uns zurück und machen mit euch ein Beratungsgespräch aus, wo wir uns einfach nochmal genau überhalten. Ich erkläre euch die Abläufe, wie funktioniert das. Und dann möchte ich euch natürlich auch kennenlernen.
Blackbird singing in the dead of night. Juliane, du hast gerade so wunderbar erzählt von deinem Projekt beim 1000 Taten e.V. Über die Co-Piloten und die Leihomis und die Kinder, die gerne jemanden hätten, der ein paar Nachmittags, ein paar Stunden so mit ihnen verbringt. Aber wie ist das eigentlich mit dir persönlich? Was hast du für einen Bezug zur Stadt Jena? Fangen wir mal damit an.
Also ich kenne Jena natürlich schon ewig, weil ich aus Gera komme und das ist ja nicht weit weg. Ich bin nach Jena gekommen, nach der Schule zum Studium.
Warst du vorher vorm Studium auch schon mal immer mal hier dann, wenn du sagst, du kennst Jena schon lange?
Ja, der Klassiker. Also zu Schulzeiten hat man mal einen Ausflug ins Planetarium gemacht zum Beispiel. Da kann ich mich noch dran erinnern, das auf jeden Fall. Auf der Imaginata war man auch mal. Das ist ja auch, sowas gibt es in Gera nicht. Muss man nach Jena kommen. Ist schon so, dass man hier immer mal gewesen ist. Es ist ja auch sehr nah, man fährt ja nur eine halbe Stunde rüber. Ist doch super.
Genau, wie war das Studium in Jena?
Spannend, aufregend, zwischendurch bestimmt auch mal ein bisschen langweilig und langatmig, aber durchaus sehr bereichernd. Also es ist ja, man trifft viele coole Leute, gerade so, wenn ich jetzt manchmal so gucke, wenn so die Erstis jetzt durch die Straßen gelaufen sind, denke ich mir, boah, ist das lange her, dass du selber Ersti warst. Das ist echt verrückt. Das ist einfach auch schön, ne? So da sich da reinzustürzen, sind auch viele neue Herausforderungen, also so von wegen, ach, was kommt denn da jetzt und habe ich was vergessen und hast du dich zu der Prüfung angemeldet und so weiter, also dieses ganze organisatorische außenrum, da muss man sich auch erstmal richtig reinfuchsen, aber so nach einem Semester läuft das ja dann und dann hast du auch deine Stundenpläne und kannst ja außenrum das schön organisieren, das fand ich ja so toll am Sozialarbeitsstudium, man hat ja außenrum wirklich auch Luft, um andere Sachen zu machen. Also jetzt nicht rumgammeln, das meine ich nicht, aber so zum Beispiel sich ehrenamtlich engagieren irgendwo oder irgendwo auch mitmachen, reinschnuppern, Praktikum machen, ist ja eh auch vorgesehen im Studium. Aber dass man da einfach die Zeit außenrum hat, wo glaube ich, andere Studiengänge schon sehr viel enger gestrickt sind und wo nicht so viel Zeit ist, um sich auch individuell ein bisschen umzugucken, das habe ich hier sehr genossen.
Also hast soziale Arbeit in der Fachhochschule studiert?
Genau, damals noch FH oben, jetzt ist ja EAH.
Ich war damals an der Uni hier. Wie ist es denn an der Fachhochschule? Also ich habe jetzt rausgehört, das war schon ein gutes Studium, was du hattest.
Ja, definitiv. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen familiärer ist an der FH oben, weil es ja doch ein ganz bisschen kleiner ist. Also ich glaube, wie viele Studenten hat die FH? 5.000 und die Uni 20.000?
So in etwa, ja.
Ne? Genau. Also das ist einfach so, auch im Fachbereich, man kennt ja dann die Dozenten, es ist auch alles auf einem Gang, wo ich mir jetzt vielleicht eine Uni vorstellen könnte, muss man dahin rennen, ehe man irgendwie alle beisammen hat, was hier einfach sehr überschaubar ist und die sind ja auch, gerade in den ersten Semestern, man hat dann seine festen Stundenpläne, muss sich da nicht so viel selber kümmern, sich das alles selber zusammensuchen. Ich habe auch mal, hatte mich auch an der Uni beworben, ich weiß gar nicht mehr für was, das ist schon lange her, und musste mich dann am Anfang mal bei Fridolin reinfuchsen. Und also das habe ich doch als sehr kompliziert an vielen Stellen empfunden und sehr unübersichtlich. Da fand ich es schon cool, dass wir hier den festen Stundenplan dann hatten. Du musstest nur A, B oder C wählen. Und dann war man nicht direkt so völlig überfordert im ersten Semester. Das fand ich sehr angenehm.
Okay. Und immer da oben auf den Berg hochfahren?
Oh ja, ich hatte ja meinen kleinen Drahtesel, geht schon.
Was finde ich so, ich bin auch Fahrradfahrerin in Jena und es ist schon manchmal ein bisschen, wenn man so Richtung Berg muss, dann schon, okay, schon wieder so ein Berg.
Ja, man kann ja vielleicht auch die letzten 3 Meter dann mal schieben, dass man oben nicht völlig durchgeschwitzt ist. Aber es ist schon, man ist mit dem Fahrrad ja teilweise echt schneller, ne? Mhm. Selbst mit dem Bus bist du jetzt nicht unbedingt schneller an manchen Strecken, Auto schon gar nicht, also hatte ich ja auch nicht. Anfang des Studiums ist ja Quatsch. Also Fahrrad ist ja in Jena das Beste, was du machen kannst. Auch wenn man ab und zu mal einen Berg hoch muss.
Wie war das so als Studentin, das Leben so nach dem Studium? Also in der Freizeit bist du da mit Jena ganz gut zurechtgekommen? Angebot der Stadt war okay?
Ja, definitiv. Also die machen ja so die erste Woche zur Einführung, dass man auch so das Studentische ein bisschen kennenlernt, wusste mal, wo man so ein bisschen anbändeln kann. Dann hat man ja auch seine Clique dann gehabt, so seine Leute, mit denen man immer unterwegs war. Dann dieses so nach dem Seminar, wer geht denn noch essen? Ach, na los, dann gehen wir doch zusammen und sowas, was ja zum Beispiel dann im Online-Studium während Corona-Zeiten so gar nicht war. Also da habe ich das total vermisst. Dann hat man halt seinen Rechner zu Hause ausgeschaltet und war alleine. Ja, toll. Total blöd, also wirklich das Schlechte da, was ging. Mhm. Und ja, was hat man denn so gemacht? Also der übelste Partygänger bin ich nicht gewesen, aber ab und zu schon mal ein bisschen so tanzen gehen und so. WG-Partys, Leute treffen, Spieleabende haben wir ja immer viel gemacht. So querbeet alles. so bei Strategiespielen, das ist ja jetzt nicht so krass meins. Da bin ich immer ein bisschen überfordert, wenn man eine Stunde erklärt und danach 6 Stunden spielen muss. Naja, dann lieber eine Runde Twister oder so.
Ich finde aber auch bei Strategiespielen dauert es halt eine Weile, bis man dann die passende Strategie gefunden hat. Musst du erst mal 20 Mal gespielt haben oder so.
Und dann spielst du nämlich mit jemandem, der das schon 20 Mal gespielt hat, und dann hast du gar keine Chance. Genauso sieht es nämlich aus. Ja. Ja. Und dann war ja irgendwie, also ich hab ein Semester hinten dran gehangen, aber die Zeit verging ja irgendwie auch ruckzuck, gerade auch mit, ist ja Praktikum zwischendurch, auch Praxissemester ist ja zwischendurch. Das weiß ich nicht, die Zeit war rum. Also jetzt frage ich mich echt, wie das so schnell vorbeigehen konnte.
Mama, ich habe keine Zeit zum Tanzen. Später wieder, das verspreche ich dir. Keine Zeit zum Rumtrödeln mehr. Das passt doch nicht zu mir. Die Leute hier gehen's langsam an. Sagen, morgen ist auch noch ein Tag.
Ich sitze hier immer noch mit Juliane und wir haben ein ganz spannendes Thema noch so ein bisschen aufgetan. Du hast mir nämlich verraten, du bist Mutter von 2 kleinen Jungs.
Genau.
Und wenn ich so zurückrechne, bedeutet das ja, dass du irgendwie auch Studium und Kinder zusammenbringen musstest. Stimmt das?
Genau, ich habe schon irgendwie die Kinder auch während des Studiums gekriegt.
Beide. wie alt sind die denn, wenn ich fragen darf? Jetzt.
Der Große, der ist gerade 4 geworden, den habe ich kurz nach dem Bachelor gekriegt und der Kleine ist 1,5 und der kam dann so während des Masters nebenbei.
So nebenbei?
Naja, das klingt schon mit offizieller Pause.
Also aber Bachelorarbeit, das heißt, du hast im schwangeren Zustand die Bachelorarbeit gemacht, geschrieben, recherchiert und so. Wenn ich mich zurückerinnere, ist die Schwangerschaft für mich schon auch eine relativ entspannte Zeit gewesen. Da kann ich mir das gut vorstellen, dass man so eine Abschlussarbeit macht. Ich hatte aber immer Angst, dass ich es am Ende nicht schaffe oder so. Wie ging es dir damit?
Also ich war schon relativ weit und dann, ich hatte noch keinen Megabauch, als ich verteidigt habe. Und es war ja auch schon viel geschafft und viel vorbereitet. Und es war ja auch das erste Kind und beim ersten Kind ist ja eh immer alles noch entspannter. Man hat noch keine Geschwisterkinder, um die man sich kümmern muss, keine Kita-Zeiten, an die man denken muss und so. Dementsprechend hat es sich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht viel verändert, außer dass halt der Bauch immer größer wird. Aber sonst ging das alles noch super einzutakten und da war auch ein bisschen Luft hinten raus. Ich habe ja auch noch den Master angefangen gehabt und noch ein dreiviertelstes Semester studiert, aber konnte das halt nicht ganz fertig machen.
Den Master konntest du nicht ganz fertig machen?
Genau, also ich habe praktisch im Herbst habe ich verteidigt, dann direkt im Wintersemester noch einen Master angefangen und dann aber in dem ersten Semester praktisch das Kind gekriegt und dementsprechend war ich nicht lange da und war dann erstmal raus. Aber das ist ja alles möglich heutzutage. Also man hat ja auch an der Uni kriegt man ja, oder in meinem Fall an der Fachhochschule, gibt es ja Studienberatung und auch Beratung für Eltern mit Kind und man kann da Mutterschutz schon ankündigen und so weiter und mit den Dozenten auch individuelle Absprachen treffen von wegen, was ist möglich, wo geht es dann auch nicht mehr, dass man sich die Pause auch einfach einplant, weil ich mir die auf jeden Fall eingeplant hatte. Also ich habe nicht weiter studiert nach der Geburt, sondern tatsächlich das Jahr auch Pause aktiv eingeplant. Dann kam Corona, dann wurde eh nochmal alles anders, aber das war schon auch wichtig und notwendig.
Na, ich wollte jetzt gerade fragen, wir fangen nochmal weiter vorne an, so, weil das klingt so ein bisschen fast im ersten Moment wie, ich habe das so ein bisschen geplant. Ich bin dann mit dem Studium fertig, dann kann man auch ein Kind bekommen, aber du hast ja direkt weiter studiert, dann passt das nicht so ganz. Also ist das Lebensplanung gewesen mit dem Kind oder ist das passiert?
Naja, wir haben jetzt schon auch damit gerechnet, dass es passieren kann.
Also so halb-halb. Ist doch in Ordnung, weil ich frage einfach nur, dass ich auch viele eben im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, die Familienplanung wirklich nach hinten geschoben haben und gesagt haben, nee, erst Studium und dann Karriere und dann gucke ich mal, wie das vielleicht mit Kind sein könnte. Und dann tatsächlich auch erst mit Ende 30 angefangen haben damit. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal noch gefragt, ne, dass man, ich kenne eben auch die andere Seite, dass man sagt, ne, ich will aber Jungmutti sein. Ich habe da Bock drauf.
Ja. Könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Das war einfach so, vom Gefühl her hat das gepasst und dann hat sich das auch so entwickelt. Man wächst ja auch da rein dann in diese Aufgabe und in dieses neue Leben. Das ist es ja im Grunde. Und dann, ja, weiß auch nicht. Es hat sich einfach so ergeben und dann war das auch in Ordnung so. Und sobald das Kind da ist, kannst du es ja auch gar nicht mehr vorstellen, dass es anders gewesen ist.
Wie war das für dich so mit Kind? Also es gibt ja auch Leute, die sagen, oder in Frankreich ist es, glaube ich, gängig, oder in anderen Ländern, dass man schon mit einem Vierteljahr das Kind dann in eine Betreuung gibt, um weiter zu arbeiten oder Studium weiterzumachen. Wie lange hast du Pause gemacht insgesamt beim ersten?
Also kenne ich auch von hier durchaus Beispiele, die ihre Kinder dann schon sehr jung, auch wegen Studium teilweise, weil sie wieder gehen mussten, in die Fremdbetreuung gegeben haben, wäre für mich tatsächlich keine Option gewesen. Ich finde, dieses Jahr mindestens ist schon notwendig und sollte man sich wirklich nehmen, weil da geht sonst so viel verloren. Das wäre so schade, man verpasst ja auch so viel. Bei mir ist es ein bisschen mehr geworden, aber dann eher durch Corona. Theoretisch wäre der Große mit 14 Monaten hätten wir den eingewöhnt. Das wurde dann wegen Corona verschoben, was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht schlecht fand. War halt auch einfach schön, ne? Mit kleinem Kind zu Hause konntest einfach flexibel draußen sein. Der war auch ein guter Mittagsschläfer, das heißt, in der Mittagsschlafzeit konnte ich halt was machen und irgendwie aktiv irgendwas schreiben oder lesen oder was man halt so für die Uni zu tun hat. Und da ging das ganz gut, wobei dann Richtung Ende, also wo es dann wirklich Richtung Eingewöhnungszeit ging mit knapp anderthalb dann, da war ich dann auch an so einem Punkt, wo ich dachte, ach, jetzt so ein bisschen anderen Input wäre schon auch gut, wenn er den auch kriegt, so für ihn, dass er da ein bisschen auch mit Kindern wieder in Kontakt kommt, weil das ja völlig eingeschlafen war. Man war zwar draußen auf der Straße, hat vielleicht mal das Nachbarkind gesehen, so auf 3 Meter Entfernung, wusste ja auch damals nichts, ne? Also das ist wirklich, das war dann sehr schade. Man kannte es aus dem Jahr davor, da war ja noch nichts, da gab es die Babytreffs und mit den anderen Müttern aus der Rückbildung und so. Und das war total cool und das ist dann komplett eingeschlafen von heute auf morgen. Und das war natürlich super schade. Ich habe dann aber auch festgestellt, dass so Vorlesungen mit so einem Jahr, 14 Monaten ging das noch. Da habe ich gesagt, ich habe nebenbei die Vorlesungen laufen und wir spielen halt auf dem Teppich dabei. Aber dann mal noch 2 Monate weiterhin, da ging das nicht mehr. Also ich habe mir es nicht mehr angetan. Es war totaler Quatsch. Der wollte die ganze Zeit was. Dann war ja auch so ein bisschen so schon aufs Klo gehen und Töpfchen machen und hast du nicht gesehen. Und du warst die ganze Zeit nur abgelenkt. Ich habe mich dann nicht mehr eingeloggt. Ich habe eh nicht mehr zugehört. Es war totaler Quatsch.
Aber ich hatte jetzt zum ersten Moment auch so im Kopf, naja, ich habe ihn jetzt mitgenommen in die Vorlesung, in den Vorlesesaal. Ich bin auch so voll der Klassiker im Kopf. Aber klar, in Corona-Zeit haben wir ja alle Online-Vorlesungen gehabt.
Es also war online,
auch, ja. Irgendwie auch praktisch, ne? Also kann ich mir auch vorstellen, wenn es wirklich schläft, das Kind, das ist eigentlich auch cool, ne?
Es hatte durchaus Vorteile. Ich musste nicht irgendwo hinfahren. Ich konnte es halt zu Hause machen, wenn doch mal was Wichtiges gewesen ist. Gerade so Vorlesungen, wenn abends was gewesen ist, war natürlich super günstig. Ich habe mich einfach abends dann ins Nachbarzimmer gesetzt und Kind hat im Kinderzimmer geschlafen. Und ich meine, der Mann war ja dann da. Der konnte sich kümmern, wenn was ist. Das war super. Musste es nicht nochmal raus und weg. Aber wir reden halt auch davon, dass es nur ein Kind war. Und da geht das immer alles noch. Wenn es dann mehrere sind, ist schon sportlicher definitiv. Muss man sich schon besser organisieren.
Aber ich stelle mir gerade im Kopf noch dieses Bild vor, ne, was man so, glaube ich, manchmal so von Hippie-Müttern kennt, dass sie den Säugling mit in die Vorlesung nehmen. Sowas ist, also aus meiner Perspektive kann ich mir das gar nicht vorstellen, aber kannst du dir das vorstellen?
Ach, hätte ich mit dem Großen auch machen können, der hat sogar auf der Bowlingbahn geschlafen. Das ist unglaublich. Ich hätte es jetzt nicht präferiert, muss ich sagen, weil du bist ja trotzdem dann mit dem Kopf nicht hundertprozentig vor Ort. Also ich für mich zumindest kann das sagen, es hätte nicht funktioniert. Du musst ja zuhören, bist aber gleichzeitig auch gefordert, aufs Kind ein bisschen zu achten. Ich rede ja jetzt auch von einem 1- bis 1,5-Jährigen. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt ein 3 Monate altes Baby habe, was halt nur rumliegt. Also es macht ja auch einen Unterschied. Der ist ja dann neugierig, will die Welt entdecken und ich kann nicht, also finde ich blöd, ich kann nicht in der Vorlesung die ganze Zeit dem 1,5-Jährigen hinterher stiefeln, während der Professor allen anderen 50 Studenten versucht, irgendwas beizubringen. Das ist ja auch Ablenkung pur für alle, also finde ich tatsächlich.
Man kann sagen, wer weiß, ob der Professor der Bock hätte.
Richtig, und ob der das dann möchte, das, also ich weiß, bei manchen Professoren, die haben immer gesagt, das geht schon, aber dann wahrscheinlich eher auf die 3 Monate alten Babys bezogen, die noch nicht rumlaufen. Ich glaube, mit größeren Kindern.
Und die du dann an die Brust nehmen kannst, zum ruhig sein, nötigenfalls, ja.
Mal in Ausnahmefällen, ja, dass du mal das Kind mitgebracht hast, aber im Normalfall, glaube ich, sind die auch froh, wenn die nur die Studenten vor sich sitzen haben.
Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Du hast gerade so ein Gefühl angesprochen, dass man ja immer auch selbst wenn das Baby schläft oder sowas und man möchte der Vorlesung zuhören, dass man immer auch so ein Teil in einem ist immer so wach für das Kind, ne?
Ja.
Weiß ich nicht, so eine Mama-Awareness vielleicht. Ne? Hat dich das so ein bisschen davon von also hast du ja eigentlich auch schon gesagt, dass dich das ein bisschen abgelenkt hat, auch von der Vorlesung oder sowas.
Definitiv. Man ist mit einem Ohr und einem Auge immer trotzdem im Babybett, im Kinderwagen oder wo auch immer das Kind gerade ist. Das könnte ich mir gar nicht anders vorstellen, weil du bist halt einfach verantwortlich für dieses kleine Würmchen da. Und da als Neumama bist du ja eh noch mal viel aufgeregter und guckst lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Wenn du 5 kleine Kinder hast, da bist du da entspannter, kein Ding. Aber das ist auch einfach normal, glaube ich, und das ist auch gut so. Also es wäre ja schlimm, wenn man nicht sich verantwortlich fühlt und sich nicht kümmert. Man sollte sich auch nicht überkümmern, aber gerade bei den Babys muss ja doch regelmäßiger gucken als jetzt beim 10-Jährigen.
Aber wie ging es ja letztendlich damit? Also mir ist da schon irgendwie nach einem Jahr die Decke auf den Kopf gefallen. Ich habe dann für mich gelernt, dass das nicht mein Ding ist, nur Mutti und Hausfrau sein. Wie ging es dir damit?
Naja, nach einem Jahr noch nicht. So zum ersten Geburtstag war das noch alles okay. Dann, wo sich das, wie gesagt, nochmal schob mit der Eingewöhnung wegen Corona, wo die Kindergärten zu waren, da fand ich das auch noch total entspannt. Aber als es dann zur Eingewöhnung ging, wie gesagt, da war er knapp anderthalb, da fand ich es dann schon gut, dass es losging. Also, dass er da auch jetzt gar nicht unbedingt so, auch für mich, keine Frage, dass ich tagsüber ein bisschen Luft habe und was anderes sehe und auch mal was anderes machen kann, weil man macht auch, also ich kenne Mütter, die machen alles mit ihren Kindern, nehmen die überall mit hin. Das konnte ich nicht. Manche Sachen mache ich auch lieber einfach alleine, weil es schneller geht oder weil es entspannter ist und du nicht mit dem einen Ohr immer beim Kind bist. Und aber auch für ihn, weil er ja eh schon dann ein halbes Jahr irgendwie raus war mit regelmäßigen Kontakten und sonst was und man ja eh zurückhaltend war. Und dass er dann auch wieder so diesen Kinderkontakten, auch die gleiche Gruppe, regelmäßige Kinder, nicht regelmäßige Kinder, sondern regelmäßig die gleichen Kinder in einer Gruppe, dass man auch wirklich so Bezugspersonen hat und da einfach, ich will jetzt nicht sagen Freundschaften entwickeln kann, wobei das natürlich auch irgendwie das Ziel ist, aber dass man sich auch so auf andere Menschen einstellen kann, die nicht nur Mama und Papa heißen. Und das ist ja für die Kinder auch ganz wichtig. Und es ist für die natürlich geil, wenn die jeden Tag auf dem Spielplatz einen anderen Kumpel da haben. Und da ist er halt auch echt nicht Typ für, dass er da sagt, er ist offen und geht auf jedes Kind gleich zu. Wenn du halt die regelmäßigen gleichen Spielfreunde hast, ist halt schon cool. Und Einrichtung grundsätzlich, ich finde es total klasse. Ich würde es auch auf jeden Fall fördern, weil es den Kindern auch so viel gibt. Wo ich aber ganz bei dir bin, ist zu sagen, wenn es wirklich die kleinen Kinder noch sind, man muss die ja nicht 9 Stunden am Tag dort lassen. Wenn man das kann, dann geht man halt früh, steht mal auf, ist entspannt noch zu Hause, Frühstück und dann ist man erst um 9 da oder auch mal 9:30. Je nachdem, ich habe so einen kleinen Langschläfer.
Ich habe jetzt noch eine Frage, die geht ein bisschen in eine andere Richtung, weil was ich immer sehr schwierig fand, war eigentlich so die ganze finanzielle Versorgung, als ich noch studiert habe mit der Großen. Wie ging es dir denn damit? Ich weiß, du hast erzählt, dass du von Anfang an ja auch mit Partner warst, der gearbeitet hat.
Ja, und dich der unterstützt hat gearbeitet hat. Und hat halt.
Das hat aber auch gereicht, ja.
Ja, nicht, ja, die Miete ist ja der Hauptpunkt in Jena, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Aber außenrum, gerade mit kleinen Kindern, man kann ja so günstig leben. Und wie gerne die Großeltern neue Klamotten kaufen. Und gerade bei Klamotten bin ich auch überzeugt, dass Secondhand. Und ich habe in der Verwandtschaft relativ viele mit kleinen Kindern, wo wir auch ganz viel hergekriegt haben. Auch so die teureren Sachen, irgendwie Autositz, wo du aber weißt, der ist gut behandelt und pfleglich und so. Selbst Kinderwagen habe ich gebraucht für 50 Euro gekauft. Also ist jetzt nichts. Ich bin da aber auch nicht so anspruchsvoll. Ich brauche jetzt auch nicht das neueste Modell, was mit, keine Ahnung, Rückfahrkamera ausgestattet ist oder so. Deswegen finde ich, kann man da sehr günstig leben. Es ist auch vernünftig, da günstig zu denken, weil es ja auch nicht so lange gebraucht wird. Also gerade Klamotten, die sind ja ruckzuck raus. Die tragen die ja gar nicht. Ich habe meine Pullover 10 Jahre lang, ne? Und dann sind die durch. Aber die Kinder tragen sie ja nur ein paar Monate im schlimmsten Fall. Und dann ist das meines Erachtens totaler Quatsch, da irgendwie jedes Mal in den Kinderladen zu gehen und da 10 Euro für einen Strampler auszugeben. Vielleicht bin ich da auch zu geizig, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht. Ich glaube, hier in Jena gibt es viele, die so denken und auch gerne Klamotten tauschen. Hast du da einen Tipp jetzt? Gibt es irgendwelche Anlaufstellen, wo man sagt, hier bringe ich meine Klamotten hin? Ich weiß, dass es irgendeine Mutti gibt, die sich das abholt, wenn man jetzt nicht so in so einem Kreis drin ist. Oder
Also ich habe natürlich im Bekanntenkreis, also wenn man Mutti wird, dann hat man ja auch auf einmal nur noch Leute um sich, die selber Mutti sind oder geworden sind. An vielen Stellen zumindest. So. Wo ich gerne hingehe, ist tatsächlich der Kleiderladen vom DRK in der Innenstadt.
Oberlauengasse, Schlossgasse. Oberlauengasse,
genau.
Ja, die Ecke. Sowas ist das.
Da gehe ich gerne hin. Und wie gesagt, also gerade meine Schwester, die versorgt mich jedes Mal mit riesengroßen Tüten. Die hat jetzt nochmal Zwillinge. Ich frage mich, wie die, also die hat das nie dem Kind alles anziehen können. Das sind solche Massen an Klamotten, das ist der Wahnsinn.
Ich kenne das aber auch noch andersrum, ne? Wenn die so schnell wachsen und man hat neue Klamotten, so Nachschub, dafür hat man gesorgt und man hat dann aber auch noch genauso viel immer rumstehen. Das ist immer so, oh, jetzt muss ich mich kümmern, dass die irgendwo hinkommen.
Oh,
wenn wir alle abtelefonieren, ich habe wieder einen Beutel Klamotten für dich, hast du Bedarf und so.
Ey, frag nicht, wie viele Klamotten sich ansammeln. Ich habe bestimmt 3-4 fette Beutel dastehen, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden. Oder halt erst dann die nächste Größe sind, die eigentlich eingemottet werden müssten. Also tendenziell haben wir definitiv zu viel Klamotten. Mhm. Wenn jemand Bedarf hat an Klamotten, gibt Bescheid.
Es ist ja auch nicht nur eben finanziell sinnvoll, sondern eben auch nachhaltig, ne?
Ja, definitiv schon aus dem Aspekt sollte keiner alles neu kaufen für sein Kind.
Ich hatte immer so Haufen mit so Schlummerklamotten und dann die, die man nur angezogen hat, wenn Weihnachten war.
Ja, genau.
Ah, schön, ja. Also dich hat das quasi alles nicht abgeschreckt. Das war eine gute Erfahrung und dann hast du nochmal nachgelegt und hast noch dein zweites Kind bekommen.
Ja, dann war ich aber erstmal wieder raus und dann habe ich aber tatsächlich danach, also nach dem Babyjahr mit dem zweiten, der auch ein bisschen mehr als ein Jahr zu Hause gewesen ist, habe ich dann aber für mich entschieden, dass jetzt Studium nicht mehr das Richtige ist. Und ich hätte mich da nicht mehr mit wohlgefühlt und mich auch nicht wieder reinfuchsen können. Es ist bestimmt auch so eine Sache von wegen Schweinehund überwinden gewesen, dass ich einfach auch, also so eine Masterarbeit schreiben, das hätte es mir davor gekraut. Und dann hat sich zufällig dieses Jobangebot mit ergeben und dann war das einfach genau richtig, jetzt ins Berufsleben zu starten. Ich hatte ja schon den Bachelor, also ich bin ja arbeitsfähig, was natürlich Druck rausnimmt und den Master jetzt nicht zwingend notwendig macht.
Ja.
Ich finde auch nach wie vor, es ist jetzt keine verschenkte Zeit gewesen. Es sind ja trotzdem Erfahrungen und Leute, die man dort kennengelernt hat und Sachen, die ich gemacht habe. Hier ist das Forschungsprojekt zum Beispiel und solche Sachen, wo man ja einfach auch für sich was mitnimmt. So.
Also ich habe es so empfunden, weil das Kind hilft einem dabei, die Entscheidung viel klarer zu fällen. Ne, wenn du sagst, ich habe dann eben gemerkt, ich will es nicht fortsetzen, sondern arbeiten gehen, das ist ja eine ganz klare, eindeutige Entscheidung. Und ich denke schon, dass die Kinder damit geholfen haben, oder du hast es ja auch gesagt, genau. Für jeden ist das ja auch eine andere Entscheidung.
Ich glaube, man wird sich, oder man ist gezwungen, wenn man Kinder kriegt, egal ob jetzt 1, 2, 3, 4 oder 5, ist ja völlig egal, dass man sich mit seinem Leben nochmal ganz anders auseinandersetzt und da wirklich die Prioritäten wahrscheinlich auch sich ganz automatisch, die verschieben sich. Und dann ist es eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und dann haben aber auch ganz viele gesagt, na dann mach doch das, worauf du Lust hast und quäl dich jetzt nicht mit irgendwas, was halt auch einfach dir überhaupt keinen Spaß macht, wo du jetzt dich nur hinsetzt, weil du musst und so. Und das war dann halt auch so ein Ding, wo ich dachte, ja klar, eigentlich mach doch was, wo du Bock drauf hast, wo du gerne hingehst. Und jetzt, ich gehe gerne ins Büro, ich habe gerne da die Kontakte mit den anderen und so weiter. Ist super entspannt. Die Zeiten sind klasse, um es mit Kindergarten und kleinen Kindern zu vereinbaren. Es sind flexible Arbeitszeiten.
Klar. Klingt gut. Genau. Ich würde aber auch jedem den Tipp mitgeben, mehr auf sein Inneres zu hören und etwas zu tun, was einem selbst gut tut, weil man dann ja auch eine glücklichere Mama vielleicht ist und das dann den Kindern auch zurückgeben kann. Was hat das Mutti-Sein, Mutti-Werden mit dir angestellt? Wie würdest du das beschreiben?
Man geht mit viel offeneren Augen durch die Welt, finde ich. Also es fallen einem, klar, kinderspezifisch einfach so viele Sachen auf die man vorher überhaupt nicht geachtet hat. Sei es ganz banal, wie viele Kippen so auf dem Boden rumliegen, wenn man mit einem Kind unterwegs ist, was einfach alles aufhebt. Das ist der Wahnsinn. Und da regst du dich dann auch drüber auf. Und die Tatsache, dass man ja tatsächlich sich an vielen Stellen nur noch über die Kinder unterhält. Das muss sich dann auch irgendwann wieder ändern, dass man nicht mehr über wer hat wann die Windel voll gehabt und wer ist gestern am längsten wach geblieben und wie war denn die Nacht, konntet ihr schlafen und so, dass das vielleicht irgendwann sich widerlegt, das ist schon sehr prägend, finde ich. Aber da kommt halt auch wieder dazu, dass man ja tendenziell dann mit anderen unterwegs sind, die halt die gleichen Probleme gerade haben und dann tauscht man sich natürlich auch aus, das ist auch viel wert. Aber es ist schon manchmal sehr, sehr dominant, das Thema. So.
Ja. Ja, das gibt sich schon, glaube ich.
Ich hoffe es.
Ich habe jetzt noch ein paar so frauenspezifische Fragen, weil wir dieses Jahr 2023 unter das Thema was ist Frau, was ist Weiblichkeit und so weiter. Also, du bist Mutti, du bist offensichtlich eine biologische Frau. Du bist Sozialpädagogin. Ist das für dich auch dann eine genderspezifische Kategorie? Fühlst du dich auch sozial als Frau?
Ja. Das hier wird nichts, dich darüber zu unterhalten, weil das Sachen sind, über die ich wahrscheinlich nie nachdenke, weil mich das überhaupt nicht tangiert, interessiert. So Gender, okay, wer es machen möchte, alles gut. Und wer das auch in seine Alltagssprache zum Beispiel einbaut, macht das ruhig. Aber für mich ist das definitiv nichts. Das ist mir too much. Und da habe ich auch noch nie mich super intensiv begeistert damit beschäftigt.
Das ist doch mal eine klare Aussage. Aber ich wollte dich gerade fragen, weil uns das schon beschäftigt, dieses wie viel Frau steckt dann halt in uns als Frau, weil ich würde da komplett jetzt erstmal mit dir mitgehen. Und mach mal so eine schöne sozialpädagogische, ne? Die machen immer so schöne Forschungssachen auch. Wenn du eine Skala hast von 0 bis 10, wie viel Frau bist du denn? Also bist du eine Vollfrau mit 10 oder... Ich bin ein Mann mit 0.
Ach du Gott, also eine Vollfrau bin ich glaube ich nicht, dafür bin ich zu sehr Kumpeltyp. Aber eine halbe jetzt auch nicht, würde ich sagen, weil rein körperlich bin ich ja eine, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Das ist ja eine fiese Frage. 1 bis 10, es gibt bestimmt Leute, die das richtig gut einschätzen können und da voll dabei sind. Kann ich jetzt nicht sagen. Also keine volle 10, aber auch nicht nur eine 5. Irgendwas dazwischen.
7, 8.
Ja, wahrscheinlich so in die Richtung.
Geil. Ja, ich wollte das ja vergleichbar machen mit den anderen Frauen, die ich auch noch frage.
Ja gut, nee, ja, das okay. Dann 7, 8. Okay. Kann ich mich mit arrangieren.
2 Fragen habe ich aber noch. Hat das, dass du eine Frau bist, dir schon mal Nachteile bereitet?
Ich weiß ja nicht, wie sich ein Mann in manchen Situationen fühlt. Ob der sich da anders fühlt. Weiß ich nicht, das Einzige, was mir da vielleicht einfallen würde, ist, dass vielleicht macht man das als, also ist man da als Mann anders drauf, wenn du so nachts irgendwie alleine unterwegs bist, dass ich da doch eher sage, naja, ist schon geil, wenn du in der Gruppe unterwegs bist oder halt jemanden dabei hast, bin ich jetzt nicht die, die da alleine durch die Straßen ziehen würde. In Jena mag das alles noch gehen, ist eine kleine Stadt, aber gerade so, was weiß ich, Hardcore Berlin oder so, da wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht so scharf drauf, als Frau alleine nachts durch die, um die Häuser zu ziehen. Wisst ja doch immer nicht, was passiert, wo Männer, glaube ich, da ein bisschen entspannter sind. Aber denen passiert halt auch tendenziell nichts. Oder verhältnismäßig haben die ein geringeres Risiko, dass da irgendwie was ist.
Mhm. Frage ich mich. Aber natürlich jetzt noch das Pendant dazu. Hat es dir schon mal Vorteile verschafft, eine Frau zu sein?
Weiß ich nicht.
Hast du noch nicht bewusst drüber nachgedacht?
Nee.
Das sagt ja auch was über dich aus.
Nee. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich mal da irgendwas gekriegt hätte, weil ich eine Frau bin.
Okay.
Also ich hoffe zumindest, dass es nicht deswegen gewesen ist. Wäre ja schon ein bisschen arg auffällig. Von der anderen Personenseite her gesehen.
Wer weiß, kann ja auch von den Frauen kommen. Man weiß es ja nicht. Juliane, danke.
Ja,
ich durchgekehlt.
Das sind schon fiese Fragen. Du weißt, dass ich jetzt den ganzen Tag über diese Fragen nachdenken werde und überlege, was man vielleicht noch hätte sagen können. Weil ich ein Mädchen
bin. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Ich knabber an den Buntstift, Mama sagt, lass das, doch es entspannt mich. Leider geil. Diagnose Psychose, mir doch egal.
Mein Gast in der heutigen Stimmensendung ist immer noch Juliane. Ich will auch noch mal ganz kurz zurückkommen auf den Aspekt, wie man denn nach einem Studium der sozialen Arbeit in Jena dann letztendlich in einen Job kommt. Wahrscheinlich über ganz viele Praktikas.
Es sind ja super viele Erfahrungen, die man auch sammelt. Gerade auch in Praktika bin ich ja sehr querbeet unterwegs gewesen. Ja,
da gibt es ja auch ziemlich viel hier in der Stadt.
Ja,
im sozialen Bereich, wo man da sich ausprobieren kann. Aber es ist alles Vereine, ne? Viel Ehrenamt, habe ich das Gefühl auch.
Es ist eine große Vereinslandschaft, definitiv. Es sind aber auch große Träger, die einfach viele so kleine Projekte auch am Laufen haben. Da muss man sich ein bisschen einlesen oder halt dann sowas wie Praxistag oder hier auch an der Uni ist das ja Markt der Möglichkeiten, dass man solche Sachen einfach nutzt, um auch zu wissen, was gibt's denn in Jena. Also für Praktikum ist super, aber ich glaube, das bedingt sich auch so ein bisschen gegenseitig, weil ja, ich kenne auch einige Praxisstellen, die haben halt diesen Berufspraxis, den Studenten aus dem berufspraktischen Semester, der ja wirklich fast ein halbes Jahr da ist, den haben die halt auch fest eingeplant für irgendwelche Projekte. Also wenn die den nicht hätten, könnten die halt diverse Projekte gar nicht umsetzen in ihren kleinen vielleicht Vereinsstrukturen, wo man wirklich auch schon, kann man ja sagen, davon abhängig ist, ne, dass da einer kommt jedes Jahr.
Erfahrungsgemäß geht es mir ähnlich, ne, in der Medienpädagogik, dass es auch mal schön ist, wenn ein studentischer Praktikant, eine Praktikantin da ist. Es ist ja auch ein Win-Win, ne, für beide Seiten am Ende.
Ja.
Also gemeinnützige Vereine haben eben nicht viel Geld zur Verfügung, aber die Studenten können was lernen, was mitnehmen, was vielleicht wichtig ist für die Arbeit. Ne? Ist da irgendwas in deiner Tätigkeit so hängen geblieben? Irgendeine Tätigkeit, die du ausgeübt hast, die dir wichtig war, die dir gefallen hat oder so?
Ich habe sehr unterschiedlich Praktikum gemacht. Ich war im Seniorenbegegnungszentrum, aber auch im Jugendclub. Das lange Praktikum habe ich in der Wohngruppe gemacht.
Mit Jugendlichen oder?
Mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen damals. Das war 2016, da war das ja gerade ganz aktuell. Das war alles super spannend.
Wie hat das geklappt mit der Verständigung?
Die haben ja immer schön Deutsch gelernt. Die sind ja schön zum Deutschkurs gegangen. Es gab einen im Team, der konnte Arabisch. Nee, Persisch konnte er nicht. Arabisch hat er gesprochen. Das heißt, für den Notfall hatte man einen, der halt auch mal so richtig dolmetschen konnte. Ansonsten, tja, Hände, Füße, Wörterbuch. Also man kann da kreativ werden und es geht schon mit der Verständigung. Also macht schon seinen Sinn. Und die wollten ja auch, ne? Also die Jugendlichen wollten auch das lernen und die wollen ja hier ankommen, was für sich finden. Das heißt, da war auch viel Engagement von den ihren Seiten dabei, dass die sich da auch reingehangen haben.
Hast du ein gutes Gefühl bei denen gehabt?
Ja. Ja. Hat schon jeder so seine Nische gefunden und seins gelernt, was er lernen wollte.
Ich wollte gerade sagen, so die ein paar Geschichten, die ich mitbekommen habe damals, diese Fluchtgeschichten. Ich habe mich ja schon auch mit ein, zwei Menschen unterhalten darüber. Also ich weiß nicht, wenn du das hinter dir hast, dann möchtest du, glaube ich, in dem Land, wenn du endlich angekommen bist, auch Fuß fassen. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, diese ganzen Strapazen. Also hast du da was gespürt auch bei den Jugendlichen, was die so durchgemacht hatten?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich nie mit einem direkt drüber unterhalten. Das ist, hat sich wahrscheinlich auch einfach nie ergeben, dass das so zur Ansprache kommt und man spricht
auch
es
vorsichtig
ja,
sein.
Ja, man spricht es ja auch nicht an. Übrigens, erzähl mir mal deine Fluchtgeschichte, ne? Das macht man ja nicht.
Da bin ich ja im Vorteil, wenn ich dann sage, lass mal ein Interview machen.
Ja, das stimmt. Da hätte man direkt einen Aufhänger. So ein paar Geschichten kriegt man natürlich mit oder wenn jetzt so, auch so, wenn Traumata hochkommen, das merkt man ja manchmal auch. Den einen, den hatten wir auch, der dann immer mal ärztlich betreut werden musste und so. Das kriegt man schon mit, aber ansonsten habe ich da nie direkt mit einem drüber geredet und habe da, glaube ich, auch mehr Augenmerk drauf gelegt von wegen, hier vor Ort geht's dir gut, hier bieten wir dir ein ordentliches Wohlfühl zu Hause, in dem wir alle zusammen hier als Gruppe, das waren ja mehrere Jugendliche, ne, dass einfach auch die Gruppe da ein gutes Zuhause bieten kann und dass das wirklich gut da miteinander harmoniert, dass die sich hier einfach wohlfühlen können. Und auch mal durchatmen können. Also wenn ich mir überlege, was man in so einer Wohngruppe macht, wo so ein Kind, was vielleicht 16, 17 waren die meisten ja logischerweise, wenn ich mir überlege, 3 Jahre älter und die müssen das alles alleine machen, wo wir halt mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, zum Arzt mitgegangen sind, zu irgendwelchen Behörden, was auch immer, Anträge mit ausgefüllt haben, dass so ein 19-Jähriger, der muss das alleine machen. Ne? Und der ist auch nur 1, 2 Jahre älter und hat jetzt nicht viel mehr Erfahrung wahrscheinlich. Das ist schon, ist irgendwie eine verrückte Vorstellung, finde ich.
Kann ich mir vorstellen. Darf ich dich nochmal so ganz allgemein fragen, warum du soziale Arbeit studiert hast?
Tja, da bin ich eindeutig Elternhaus geprägt.
Okay.
Die kommen alle aus dem sozialen Bereich. Da war das irgendwie naheliegend. Aber ich bin auch so ein entscheidungsunfreudiger Typ und wusste eigentlich nach dem Abi auch immer noch nicht, wohin ich genau will. Tatsächlich habe ich nach dem Abi Medienpädagogik gemacht im FSJ beim Goldenen Spatzengera. Mhm. Weiß nicht, ob der dir was sagt.
Na klar.
Ja, ne? Mhm. Da war ich ein Jahr lang. Aber so
Kinderfilmfestival für alle da draußen, die es nicht wissen.
Genau, das deutsche Kinder- und Kindermedienfestival. Och, es ist schon lange her. Ich habe es gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Ja, sehr schön. Und da ist man ja tatsächlich, also für so ein Festival ist man ja ein Jahr beschäftigt mit der Vorbereitung. Ne? Das ist ja verrückt. Und dann kommt die Woche und dann ist die vorbei und dann hast du gedacht, oh, alles schon geschafft, obwohl du jetzt ein Jahr lang darauf hingearbeitet hast. Das war zum Beispiel auch so eine Stelle, die voll vom FSJler auch abhängig war. Also wenn es da keinen FSJler gegeben hätte, hätte vieles nicht stattgefunden. Beispielsweise.
Was man darf man ja auch nicht vergessen, immer auch Ehrenamtsarbeit ist, ne?
Ja.
Jugendlichen, die sich das draufziehen. Ja. So.
Aber es war trotzdem, ne? Also ich finde tatsächlich nach dem Abi, wenn man sagt, man weiß noch nicht so richtig wohin oder ist sich auch noch nicht sicher, da einfach so FSJ, bisschen Praxisluft. Selbst wenn man danach feststellt, dass es nichts für einen ist, also jetzt der Bereich, in dem man gewesen ist, weiß man, der Bereich ist es nicht gewesen. Ich will halt irgendwie was ganz anderes oder andere Zielgruppe oder was auch immer. Also ich fand es trotzdem super. War danach jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber dann dachte ich, naja, jetzt starten wir es mal. Ne? Und gerade soziale Arbeit ist ja auch so, man hat ja so ein breites Feld, wo man anfangen kann. Also ich kann sagen, ich kann gut mit Senioren, ich kann sagen, ich kann gut mit Kindern und ich finde in jedem Bereich irgendwie Arbeit oder ein Arbeitsfeld, selbst Erwachsenenbildung oder wie auch immer. Es gibt ja tausend Möglichkeiten.
So mit Langzeitarbeitslosen gibt es, glaube ich, auch jede Menge Projekte in der Stadt.
Auch.
Und so, ne? Also auch oder betreutes Wohnen eben nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Menschen, die es ein bisschen schwerer haben, psychisch oder nach einer Sucht oder sowas. Ne?
Ja, auch Arbeit mit Behinderten.
Ja.
Das
sehr,
ist ja
sehr
auch
vielfältig.
Ein riesengroßes Feld, wo auch viele unterschiedliche individuelle Schicksale und so weiter ja auch mit reinspielen. Also tausend Möglichkeiten.
Genau, wenn du sagst, 1000 Taten e.V., das ist so eine ehrenamtliche Tätigkeit, darf ich dich dann fragen, womit du dann überhaupt so Brötchengeld verdienst?
Ja, ich verdiene jetzt praktisch erst seit einem Monat meine Brötchen. Bin jetzt gerade ins Berufsleben gestartet und mache jetzt beim 1000-Taten-Verein sozusagen einen Wechsel und Wechsel vom Kinder- und Jugendbereich, also von den Co-Piloten, Leihgroßeltern zu den Nahbarn. Der klassische Seniorenbesuchsdienst, arbeite mich da gerade ein und übernehme das Projekt jetzt ganz aktiv. Genau, und mache einfach so einen inhaltlichen Sprung. Aber da bin ich ja offen für.
Aber das ist ja oft so in der Vereinsarbeit hier in Jena, was ich beobachten kann, dass man eben über so einen Freiwilligendienst oder Ehrenamtsarbeit dann später eben auch einen Job reinrutschen kann.
Ja, also habe ich auch von den Mitstudenten, von den Kommilitoninnen, ich mag dieses Wort nicht, das ist irgendwie so kompliziert, habe ich das auch ganz viel miterlebt. Also viele sind auch nach dem Studium wieder weggegangen oder Richtung wieder Heimat oder wie auch immer. Aber viele sind tatsächlich auch hier geblieben und sind zum Beispiel genau in der Sparte auch geblieben, wo sie das berufspraktische Semester gemacht haben. Teilweise auch im gleichen Betrieb oder waren schon dann als Minijob angestellt oder wie auch immer und sind dann nach dem Studium richtig eingestiegen mit Vollzeit oder Teilzeit oder wie auch immer. Also kommt tatsächlich öfter vor. Da ist Jena halt auch cool, weil die ziehen sich alle auch ihren eigenen Nachwuchs so ein bisschen. Das hat ja auch Vorteile, wenn man einfach weiß, was die Leute mitbringen und dann auch verlässliche Leute sich da sichert.
Es gibt ja einen so einen Vorteil gegenüber Menschen, die eine soziale Arbeit machen, nämlich, dass das ja alles schlecht bezahlte Arbeit wäre. Und also ich habe die Diskussion tatsächlich gerade mit meiner Tochter, die überlegt, was sie studieren möchte. Kannst du das, oder wie siehst du das so?
Ich habe ja jetzt nicht viel Erfahrung mit bezahlten Jobs, würde aber sagen, nachdem ich mich ja die letzten Monate schon intensiv mit Jobsuche befasst habe, dass auch viele Stellen gibt, also kleinere Vereine vielleicht nicht, weil die ja an ganz anderen Fördermitteln auch hängen, als jetzt zum Beispiel die Stadt als Arbeitgeber, völlig klar. Aber dass eigentlich viele sich auch wirklich an den Tarifverträgen orientieren und das ist ja einheitlich und die sind ja völlig in Ordnung vom Tarif, also auch vom Lohn dann her. Deswegen könnte ich das jetzt nicht unterschreiben. Es gibt mit Sicherheit Bereiche, wo man besser verdient. Wenn man jetzt Geschäftsführer von Zeiss ist, kannst du natürlich nicht vergleichen mit einem Medienpädagogen bei OKJ oder einer Projektleitung im 1000-Taten-Verein, keine Frage. Aber das weiß man ja dann vorher, da muss man was anderes studieren oder eine andere Ausbildung machen. So, fertig ist.
Ich gehe da mal mit und sage mal meinen Kommentar drauf. Also ja, es gibt auch Jobs, die man halt macht, weil man die gerne machen möchte. Und vielleicht nicht, weil es da ganz viel Geld gibt, oder?
Richtig, richtig. Da gehe ich sofort mit.
Und Care-Arbeit ist ja immer auch was, also mit Menschen arbeiten. Vielleicht nicht unbedingt immer nur mit Care-Arbeit, sondern auch was ich mache, mit Betreuen oder so. Die geben einem ja auch was zurück, ne? Wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, in Austausch geht und so.
Das haben jetzt im Rahmen der Jobsuche haben das auch ganz viele gesagt. Also Geld ist schön, aber mach halt auch was, wo du Lust drauf hast und wo du Spaß dran hast. Du musst da jeden Tag hin und sitzt da deine 5, 6, 7, 8 Stunden, wie viel auch immer. Na klar sollte das auch ein bisschen Spaß machen, wenn man sich nur hinquält zur Arbeit. Naja, da kann ich mir es auch sparen, ne? Ich meine, wenn man drauf angewiesen ist, ist vielleicht nochmal was anderes, wenn du jetzt wirklich sagst, du hast irgendwie so und solche Verpflichtungen. Okay, gehe ich auch mit, aber ansonsten muss Arbeit, glaube ich, auch ein bisschen Spaß machen. Man muss da auch ein bisschen selber Lust drauf haben, sonst quält man sich ja nur.
Ja, ich finde auch die Idee mal ganz schön, drüber nachzudenken, was bedeutet eben Wohlstand und Reichtum? Ist das wirklich immer nur so was Monetäres? Oder kann man nicht auch sagen, ich bin reich an Erfahrung, wenn ich mit Menschen arbeite, ne? Wenn ich so viel treffe oder so. Das ist auch eine Art von Reichtum, das ist ein anderer Reichtum, aber auch schön, auch befriedigend. Oder würdest du damit gehen?
Ja, definitiv. Also ich mache jetzt meinen Reichtum definitiv nicht am Geld fest. Keine Frage. Gut, ich komme auch aus dem Studentenleben, da ist man ja eh gewöhnt, nicht so viel zu haben und jetzt keine großen Luxussprünge zu machen. Aber trotzdem, also Geld ist nicht alles.
Aber wieso bist du, als letzte Frage in der Runde, wieso bist du dann eigentlich in Jena geblieben, wo es in Jena ja auch vielleicht nicht ganz günstig ist, aber... Ja, das ist jetzt nur ein Aspekt von der Stadt. Ich weiß, die Stadt bietet ja auch viel, haben wir auch schon drüber gesprochen.
Also wegen der günstigen Miete bin ich nicht hier geblieben, weil die ist nicht günstig, richtig. Aber Jena ist einfach schön. Jena ist von der Größe her total angenehm. Es ist nicht überlaufen, so Berlin oder so könnte ich mir nie vorstellen. Das wäre mir viel zu groß, alles von den Strukturen. Ich finde es total geil, dass man hier mit dem Fahrrad eigentlich überall hinkommt, nicht aufs Auto angewiesen ist, vor Ort, also auch in der Innenstadt. Man ist ja faktisch, selbst hierher hätte ich jetzt laufen können, wäre ich in 20 Minuten von der Stadt hergelaufen. Das finde ich super angenehm. Es sind tolle Leute hier. Ich habe ganz viel... Tolle Bekannte, die Institutionen sind super, also was man so hört von Schulen, Kindergärten und so weiter, dass die auch einfach was drauf haben, auch viel machen, viel dabei sind, viel Engagement dabei ist. Ich sehe es ja jetzt auch aus dem Verein heraus, dass in Jena viel Ehrenamt unterwegs ist und damit viel auch angegangen wird, was in anderen Städten vielleicht nicht so ist. Also ich komme ja aus Gera ursprünglich, da laufen schon viele Sachen anders und nicht so intensiv. Und da merkt man schon, dass dort zum Beispiel das soziale Leben nicht so stark ist wie hier. Und dass hier einfach, dadurch, dass es auch so viele soziale Institutionen gibt, einfach auch eine große Angebotsbreite da ist. Und es wird ja auch genutzt von den Leuten, ne? Ist halt total cool. Und es muss auch nicht immer super teuer sein, nicht immer viel Geld kosten. Auch einfache Aktionen, die einfach Spaß machen. Und das ist einfach... Also will ich nicht missen.
Das war ein schönes Abschlussstatement, fand ich. Ja, ne? Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit 1000 Taten e.V. mit eurem Co-Pilotenprojekt. Und danke, dass du da gewesen bist.
Ja, gern geschehen. Hat Spaß gemacht.